Es ist Mittwoch, der 23. Juni.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es lohnt sich auf jeden Fall, mit ihr zu reden, denn sie ist eine der spannendsten Journalistinnen Deutschlands. Und das hat auch die Zeit so entschieden und hat gesagt, die stellen wir mal besser fest an beim Ressort X. Und jetzt ist sie da und vor allen Dingen jetzt auch bei uns. Guten Morgen, Jasmin Embarek.
Hi, guten Morgen.
Und übrigens ist heute Midsommer. Das bedeutet für uns als Schweden bei Hart, die Tage werden wieder kürzer. Ist doch toll nach diesem herrlichen ersten Halbjahr, dass man sagt, da haben wir jetzt auch genug, oder?
Ja, absolut. Ich hasse den Sommer sowieso und bin froh, wenn sich das alles wieder Richtung September entwickelt.
Wirklich? Hast du den Sommer tatsächlich?
Ja, absolut. Also selbst mit tunesischen Wurzeln.
Echt? Warum? Was hast du dem Sommer vorzuwerfen? Zu heiß oder was ist es?
Ja, also ich finde diese Bagatellisierung von Urlaub immer so toll, aber wenn du dann von 4 Monaten in der Hitze hier in Deutschland die wirklich eklig ist, dann gleich 2 in einer Malfi-Küste sitzt, ist es halt auch nicht geil. Weißt du, was ich meine?
Das weiß ich. Also aber ich finde die Hitze tatsächlich, ich liebe die Hitze. Ich finde auch 35 Grad finde ich toll. Wobei, liebe Grüße jetzt an Fridays for Future, also 35 Grad im Juli finde ich in Ordnung. Die muss ich jetzt auch nicht im November haben. Also bevor jetzt irgendjemand sagt, du Schwein oder so. Also für mich, vielleicht ist Hamburg dann aber auch die falsche Stadt für mich eigentlich.
Ja, eigentlich schon.
Gut. Ja, bevor Niki Hassan jetzt wieder sagt, lass uns sofort nach Frankfurt ziehen, kommen wir lieber hierzu.
Die Schlagzeile des Tages.
Beziehungsweise das Titelbild des Tages, denn die Taz zeigt ein Bild von 1954, Handshake zwischen dem deutschen Nationalmannschaftskapitän und dem ungarischen. Das Einzige, was auf diesem Schwarz-Weiß-Bild leuchtet, sind die Regenbogenfarben auf den Kapitänsbinden der beiden Kapitäne. Und sie schreiben, traumhaft, Deutschland, Ungarn, jetzt in Farbe. Und klar, das bezieht sich natürlich auf das Spiel, das heute die Schlagzeilen beherrscht, so auch in der Welt. Sie schreiben, der Maulkorb der UEFA. Und das bezieht sich natürlich darauf, dass die Münchner Allianz Arena heute zum Spiel nicht in allen Regenbogenfarben leuchten wird. Aber wenn man sich so ein bisschen umhört und liest und hört, was so geschrieben wird, dann vermutlich der Rest Münchens und wahrscheinlich komplett Deutschland, bis auf den letzten Stromkasten, ist alles in Regenbogenfarben illuminiert und angestrichen. Und was halten wir denn jetzt eigentlich davon, Jasmin?
Also ich glaube, prinzipiell als Signalwirkung ist es super, dass auch außerhalb der Twitter-Bubble jetzt darüber diskutiert wird, dass man das signalisieren muss. Aber ich finde, 2 Dinge sind hier total wichtig. Erstens merkt man, dass die Politisierung von Fußball eigentlich gar nicht stattfinden muss, weil es ist ja schon politisch. Also dass man sagt, man kann den Fußball unpolitisch gestalten und dementsprechend alles, was politisch Ungarn und die Diktatur, die dort letztendlich herrscht, das kann man ja auch durchaus so benennen, ausblendet. Und auf der anderen Seite ein Menschenrecht, die Sexualität auf einmal so stark politisiert, dass es komplettes Spiel überschattet, ist so paradox. Und ich glaube auch, dass der blöde Nebeneffekt ist, dass es vor allen Dingen von Politikern und irgendwelchen Wirtschaftsleuten jetzt ausgeschlachtet wird, zu sagen, wir zeigen Farbe und am Ende ist es eigentlich keine Besserung der Situation prinzipiell.
Ja, hat es auch wieder ein bisschen was zu tun mit der Symbolisierungsinflation, die wir ja sowieso derzeit erleben. Also alle sind sich natürlich einig darin, dass man immer ein Zeichen setzen muss und das macht man jeden Tag gegen etwas, für etwas. Aber faktisch müssen diese Dinge ja im Alltag gelebt werden, sonst sind es halt leere Gesten.
Ja, also es ist ein bisschen cheesy, das zu sagen, aber wenn man nicht geschnallt hat, dass alles im Prinzip politisch ist, also das muss man im Jahr 2021 irgendwann auch mal gelernt haben. Und das ist plakativ, die Situation gerade, würde ich sagen.
Absolut. Es ist natürlich trotzdem irgendwie schon ein bisschen bitter. Also die UEFA hat ja die Kapitänsbinde von Manuel Neuer, die ja in den Regenbogenfarben leuchtet. Da hat man kurz, weil man es musste, ermittelt, dann festgestellt, nein, ist nicht schlimm, denn es ist für einen good cause, also für einen guten Zweck. Jetzt ist es ja so, dass der Ring um den Oberarm lediglich ein bisschen kleiner ist als der Ring um Stadion. Also wird der gute Zweck weniger gut, wenn einfach der Ring größer ist? Oder wie müssen wir das verstehen? Denn die UEFA sagt ja, doch, das ist ein politisches Signal, was da geschieht. Und politische Signale haben halt einfach bei solchen Spielen nichts verloren. Das passt ja nicht ganz zusammen in der Argumentation.
Es ist auf jeden Fall, also wir haben ja auch Spitzenpolitiker wie Markus Söder mittlerweile involviert. Und es ist schon ein außenpolitisches Zeichen zu sagen, dieses Spiel ist geprägt davon, dass diese Arena in diesen Farben leuchten wird. Mhm. Aber halt die völlig richtige demokratische Entscheidung. Das ist, glaube ich, das absolute Muss. Wobei ich auch zu Neuer ganz kurz sagen muss, also dieses Überhypen davon, dass er diese Binde getragen hat, aber selbst nationalistische kroatische Songs singt, ist halt auch wieder diese Doppelmoral, die so ein bisschen nervt in dem Ganzen.
Ja, ja, klar. Also logisch. Also das hatten wir ja im letzten Sommer. Da hat er dann nationalistische Lieder im Kroatienurlaub gesungen. Ich gehe übrigens auch mal davon aus, dass er im Kroatienurlaub wahrscheinlich diese Regenbogenbinde nicht tragen wird. Davon ist jetzt nicht zwingend auszugehen. Es ist natürlich eine liegen gebliebene Chance, was da geschehen ist. Und es ist natürlich insofern auch so, dass die UEFA sich dann demnächst ihre Respektskampagne ja sonst wohin schieben kann. Absolut. Weil das natürlich absolut unglaubwürdig ist, wenn man schon beim geringsten Widerstand sagt, nee, das geht natürlich jetzt nicht, weil man halt eben Ungarn nicht brüskieren will, die ein wichtiger Partner sind. Ein Ungar ist ein hochrangiges UEFA-Mitglied. Rainer Koch vom DFB ist wiederum auch UEFA-Mitglied. Also das heißt, da will man sich natürlich es dann auch mit niemandem verscherzen, wenn man sich zu sehr zu demokratischen Grundrechten bekennt, was natürlich völlig banal ist. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, dass der DFB heute als auch eine Art Zeichen, aber es unterstützt, dass man 10.000 Regenbogenfahnen rund ums Stadion verteilt. So ein bisschen wie bei der Sparkassenreklame, wo man sagt, wir machen das mit den Fähnchen.
Das ist doch wirklich Wahnsinn, wobei ich auch einfach sagen würde, die UEFA könnte sich das auch einfach komplett sparen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Sowohl nicht in die eine Richtung, als in die andere einfach die Klappe halten. Dann kann man es halt auch lassen, wenn man weiß, man muss sich irgendwie wirtschaftlich auf seine Partner verlassen können.
Ja, genau. Also jetzt kann man es ja auch wirklich grundsätzlich sein lassen. Jetzt hat es ja nun wirklich jeder gesehen, wie weit es her ist mit den Bekenntnissen zu Respekt, Toleranz und Vielfalt. Spart man künftig zumindest ein bisschen Geld, das kann man dann wiederum in die Exekutivmitglieder stecken. Ist ja auch nicht so schlecht.
Blattgold.
Laschet spricht nach 23 Jahren wieder im Bundestag, das berichtet NTV. 23 Jahre ist es her, dass Armin Laschet letztes Mal eine Rede im Bundestag hielt. An diesem Donnerstag geht es für den Unionskanzlerkandidaten zurück ins Plenum. Und Jasmin, ich spüre es förmlich, du bist also gänzlich ergriffen von diesem Moment. Ist das nicht so?
Mehr unironisch, als du es gerade glaubst, weil dieser Auftritt ist eigentlich symbolisch dafür, dass langsam Merkel geht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also die Symbolkraft davon, also die Bilder, die wir dann
auch sehen
werden.
Aber warum muss denn ausgerechnet er kommen?
Ja, weil er auch übrigens Ministerpräsident ist, was man ja durch den Bundesrat dann nochmal merkt, dass Laschet ja auch noch eine Funktion hat, außer irgendwelche Unionswahlkämpfe auszutragen in der Öffentlichkeit.
Ja.
Ich aber glaube, dass diese Ansprache dann nochmal diese Symbolkraft auch haben soll und sein Marketingteam da auch wahrscheinlich voll hintersteht, zu sagen, hier kommt der Kanzler, der kann das, der kann reden und der ist jetzt, der wird langsam wichtiger als der Rest.
Ja.
Deswegen, ich finde es auch irgendwie sehr ironisch, dass es so lange her ist, dass Laschet im Bundestag gesprochen hat.
Ja.
Aber zeigt, wie wichtig das sein wird morgen.
Ja, es ist ja so, Armin Laschet hat das letzte Mal 1998 im Plenum gesprochen. Kurz danach wurde die CDU abgewählt. Also ich möchte da heute nichts. Also da kann man jetzt natürlich keine Verbindung herstellen. Aber es ist offensichtlich, Laschet übt schon mal Kanzler. Er hatte jetzt auch über die CDU-Twitter-Seite dann vor dem Spiel gegen die Portugiesen, hat er auch nochmal ein kleines Video aus dem Stadion gepostet. Dann schrieb er, ich wünsche mir ein geeintes Europa, aber als Deutschland-Fan wünsche ich mir, dass unsere Mannschaft, die Nationalmannschaft gewinnt, wo du denkst, warum kommst du mir denn jetzt mit dem geeinten Europa? Also du merkst, da will er dann schon so ein bisschen, auch ein bisschen staatstragend sein, so Stichwort großer Europäer. Aber du siehst ihn ja auch bereits als kommenden Kanzler. Die Frage ist nur, Jasmin, und du bist ja wirklich super im Thema, wie begeistert bist du denn von dem, ich nenne es mal wohlwollend, Programm der CDU?
Also ich bin in der Tat eine von der Front, dass das Wahlprogramm völlig überschätzt wird. Sowohl in der Wirkung auf die Bevölkerung, als auch auf die Auswirkungen auf den Koalitionsvertrag. Und der wird übrigens kommen, weil die Union mit diesem Wahlprogramm vor allem gezeigt hat, dass sie regieren möchte.
Ja.
Da sind sehr viele kompromissfähige Thesen drin. Es ist alles sehr schwammig. Was man hervorheben muss, ist auf jeden Fall, dass diese Klimabereitschaft, die schwammig ist und sich viel auf Innovation, Wirtschaft und grüne Jobs fördern bezieht, für eine Union in ihrem Stadium schon was Interessantes ist. Weil sie könnte ja auch die totale
Klingt Schere aber bis jetzt ehrlicherweise ein bisschen wie das Wahlprogramm der Grünen auch, ne? Sehr mittig, sehr schwammig, Klimabereitschaft. Also da trifft man sich doch in der Mitte.
Ja, aber das ist ja vielleicht auch die Strategie zu sagen, also ich kann mir gut vorstellen, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde in der gesamten Union, ob man mit den Grünen regieren will, da kommt ein großes Nein. Und Söder und Dobrindt haben ja auch jetzt wieder die Deutschlandkoalition auf den Tisch gebracht.
Ja.
Das wird mir ein bisschen zu sehr ignoriert. Klar, die SPD wäre wirklich doof, wenn sie nicht in die Opposition geht und sich weiterhin kaputt machen lässt von der CDU, CSU. Aber dass diese Option reinkommt und dass man davon spricht, zeigt eigentlich, dass sie das vermeiden wollen. Weil welche Kompromisse willst du mit den Grünen finden? Also entweder geht die CDU und die CSU wieder daran kaputt, dass man sagt, sie ist zu links, was die eigene Wählerschaft vorwirft. Oder die Grünen werden realpolitisch so hinfallen, weil sie halt bei der Union nichts durchbekommen. Dann wäre Jamaika vielleicht noch eine Option, aber um auf das Wahlprogramm zurückzukommen, ist das, glaube ich, so die Gratwanderung zu sagen, wenn man in irgendeiner Talkshow sitzt, kann Armin Laschet sagen, wir sind super klimabereit, aber man ist nicht so extrem wie die Grünen und kann diese Verbotskampagne, wie Markus Blume in diesem Handbuch, das ist ja auf Twitter auch viral gegangen, dieses komische Handbuch 10 Gründe gegen die Grünen, dann super ausspielen kann.
Ja, ja, aber letzten Endes, wenn man das Wahlprogramm der CDU so ein bisschen sich anschaut, dann sagt es ja auch nichts anderes aus als, ja, also eigentlich so einigermaßen okay, so, ne? Deutschland in etwa so weiter. So, da ist es ja nicht wirklich ambitioniert. Also man will ja, man sagt Zukunft gerne, aber jetzt auch nicht übertreiben.
Nein, ich glaube, es ist was anderes. Wir haben ja jetzt mit Laschet diesen Machtwechsel, das heißt, wir haben bundespolitisch unbeschriebenes Blatt. Also blenden wir mal die 4 Jahre Bundestagsabgeordneten-Dasein, 2 Jahre von Armin Laschet aus.
Es ist ja auch schon.
Haben wir jetzt jemanden, der überhaupt keine Spuren hinterlassen hat in der Bundespolitik. Und wenn man jetzt ins Wahlprogramm ja Dinge schreibt, die man total verändern will, würde man ja eingestehen, dass man die letzten 16 Jahre viel falsch gemacht hat. Und dieses Wahlprogramm umschreibt
das ja eh
sehr
schwer, ne?
Ja, aber man kann das alles auf Merkel schieben. Ich bin mir sehr sicher, dass irgendwann das kommen wird, dass es vielleicht zu lange war und dass mit Armin Laschet jetzt frischer Wind reinkommt und auch weil Söder ja eine neue Figur ist und nicht mehr Seehofer, dass man sagen kann, wir können diese Fehler jetzt beheben. Und deswegen ist dieses Programm auch so, was ich viel schlimmer finde, ist zum Beispiel, dass die Rente, also dieses Rententhema ist ja auch mega diskutiert worden.
Ja.
Wie kann man denn da keine Reform einleiten und dann mit irgendeiner komischen Grundrente ab 0 Jahren kommen, die dann insgesamt 4.000 Euro sind, trotzdem keine Krankenschwester von irgendeinem Gehalt leben kann und geschweige denn Rente bekommt. Und die CSU trotzdem die Mütterrente als ihr riesen Wahlkampfthema aufziehen wird, obwohl Armin Laschet das gar nicht will und das wahrscheinlich wie die Maut in irgendeinen Koalitionsvertrag geschmissen wird und am Ende ganz großes Geheule ist, weil die Gelder irgendwie nicht funktionieren.
Aber das macht die CSU doch immer. Die kommen doch immer mit irgendeiner Idee um die Ecke, die sie dann im Grunde genommen so als Mittel der Selbstwirksamkeit zur Selbstbehauptung dann in den Koalitionsvertrag dann reinschreiben lassen und schlussendlich müssen wir dann alle das irgendwie mitbezahlen, obwohl es ganz großer Käse ist.
Ja, aber das ist ja das Prinzip der CSU, um Wahlen zu gewinnen. Das Problem ist, mit dem, was Armin Laschet macht, kann man in Bayern keinen CSUler begeistern. Das heißt, man braucht 2, 3 Themen, die in Bayern vor allen Dingen sind. Je nachdem, wer jetzt auch in den kommenden Wochen Spitzenkandidat wird der CSU, ist ja auch eine interessante Frage, wird sich ja auch zeigen, wo die den Schwerpunkt setzen. Weil Söder ist jetzt auf diesem grünen Trip, da wird auf jeden Fall irgendwas Konservativeres kommen. Und dann mit der Mütterrente zu kommen und zu sagen, die schwarze Null, yay, wird halt der CSU-Weg sein und wie immer. Und er wird auch wahrscheinlich nicht gut enden im Koalitionsvertrag.
Die unbequeme Meinung
kommt von einem Gastautoren, der ein wenig überraschend ist, wie ich finde, um den Nordkurier zu zitieren. Putin schreibt Gastbeitrag für die Zeit, Vorwürfe gegen EU und NATO. Anlässlich des 80. Jahrestages des Überfalls von Hitler hat der Kreml-Chef einen Gastbeitrag für eine deutsche Zeitung geschrieben. Er spricht sich für bessere Beziehungen mit Europa aus. Das ist sicherlich nicht ganz falsch, aber vor allen Dingen ist dieser ganze Gastbeitrag, hat eigentlich den Grundtenor, die haben angefangen. So, und also ein Gastbeitrag von Wladimir Putin, da musste der ein oder andere Leser sicherlich dreimal hinschauen, ob er sich da nicht in der Autorenzeile geirrt hat. Möglicherweise hat Wladimir Putin auch einfach angenommen, da in Deutschland ist es womöglich wie in Russland, da gibt es einfach keine Journalisten mehr, also schreibe ich selber mal einen Text. Ich war auch überrascht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jasmin, du bist ein bisschen näher an der Zeit dran.
Ja, also ich finde, da kann man sehr gut drüber diskutieren, was man davon hält. Die Einordnung der Fakten hat ja so ein bisschen stattgefunden in so einem grauen Seitenkasten, der die EU-Perspektive einordnet. Mhm. Man kann sich dann natürlich noch mehr Einordnung wünschen oder sich wünschen, ob man diesen Artikel überhaupt kennt oder kennen möchte.
Ja.
Das wäre jetzt meine eigene Präferenz gewesen und ich glaube, bei der würde es jetzt auch belassen.
Okay, also ja, wir halten fest, ein Autokrat, ein Diktator schreibt einen Gastbeitrag in der Zeit. Da wird es sicherlich im Laufe des heutigen Tages auch noch einige Diskussionen geben, ob man diesem Mann eine Plattform bieten darf. Es wird sicherlich Menschen geben, die sagen, aber es ist doch interessant, mal zu erfahren, wie der so tickt und wie er so die Welt sieht. Man könnte natürlich auch behaupten, das hat er auf die ein oder andere Art auch schon getan, Stichwort Nawalny, aber da werden wir beide heute wahrscheinlich auch keinen Deckel drauf kriegen. Aber wir wollten mal zumindest erwähnt haben, dass es diesen Gastbeitrag. Mich würde es übrigens nur interessieren, welcher Mitarbeiter sich getraut hat, Wladimir Putin zu sagen, pass mal auf, du musst noch ein paar Zeichen kürzen und das hast du nicht schön formuliert, mach das mal anders.
Ja, ich bin ja bei Online und das haben die Printkollegen gemacht. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Tagen noch sehr diskutiert, alles sedieren, was wir da noch wissen wollen.
Das hat mich überrascht.
Briten wollen Wembley für 60.000 Fans öffnen, das berichtet die Tagesschau. Die britische Regierung will im Wembley-Stadion bei den entscheidenden EM-Spielen bis zu 60.000 Fans zulassen. Für viele Politiker das völlig falsche Signal. Ja, 60.000 Fans, das entspricht 2/3 der kompletten Auslastung von 90.000 Plätzen in Wembley. Die Halbfinals finden am 6. und 7. Juli statt, das Finale am 11. Juli. Zitat, die Finalspiele versprechen ein unvergesslicher Moment, in unserem nationalen Bestreben zu werden, die Pandemie zu überwinden, sagte Kultur- und Sportsekretär Oliver Dowden. So kann man das auch nennen. Man kann natürlich auch sagen, die UEFA hat einfach Macht ausgeübt oder wie es auf Englisch heißt, the Delta Force is back. Also das kam natürlich ein bisschen überraschend. Andererseits, wenn man die UEFA so erlebt hat, jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr, oder?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ja, dass wir auch beachten müssen, dass es darum geht, dass die Leute geimpft sind oder getestet sind und dass wir uns ja mit dieser EM wieder daran tasten, wie das Leben nach und mit Corona, weil es wird uns nie ganz verlassen, auch nicht mit den Mutationen, laufen soll. Ich finde 60.000 und jetzt auch zu dem Zeitpunkt mit der britischen Situation so ein bisschen heavy. Das hätte man vielleicht nicht in der Art machen können. Ja. Da wird sicherlich viel UEFA-Druck hinterstehen. Aber das pauschal so wieder zu polarisieren, das Thema, ist, glaube ich, mit Blick auf das, was ein Großteil der Bevölkerung sich gerade wünscht, fatal. Weil wir dann wieder so ein Verbotsthema aufreißen, was ja sowieso super vulnerable schon ist bei allen Leuten.
Ja, klar.
Und ich glaube, das ist ja so ein Testmoment. Also wir werden ja sehen, was danach passiert.
Ja.
Ich glaube, dass die Vorkehrungen dafür sorgen werden, dass die Delta-Variante vielleicht jetzt nicht den Riesenbogen macht, aber am Ende können wir eigentlich sagen, ist das okay gewesen oder nicht?
Ja, absolut. Das Problem ist halt nur, wenn wir feststellen, es ist nicht okay gewesen, dann ist es aber auch gleich mal so richtig nicht okay bei diesem regen Bevölkerungsaustausch. Mir geht es aber natürlich auch so. Also ich meine, der Fußball und das Fußballfantum hat ja den Vorteil, dass man sich ja auch so ein bisschen so der lustvollen Geistlosigkeit hingeben kann. Das heißt, du siehst die Bilder aus vollen Stadien und dein erster Gedanke ist geil. Dein zweiter ist toll. Und der dritte ist, so richtig gut ist es nicht, weil man guckt ja ab und zu mal Nachrichten und Karl Lauterbach ist einem auch noch im Ohr. Und dann hast du jetzt halt eben das und weißt ja auch, dass es eigentlich normalerweise strenge Quarantäneregeln gibt in England und dass man jetzt offensichtlich bereit ist, dann doch einiges zu lockern, um die Stadien wieder richtig voll zu machen. Das gilt ja zum Beispiel auch, dass es halt eben auch VIP-Gäste gibt der UEFA und dass es dafür halt eben Ausnahmeregelungen gibt. Und spätestens da endet natürlich dann auch unsere Toleranz und unsere Begeisterungsfähigkeit. Und ich glaube gerade, was das angeht, da sind dann diese 60.000 dann nur noch halb so sexy.
Ja, vielleicht eine Linie zwischenziehen. Also man sagt, man möchte 2.500 UEFA-Funktionäre ohne diese Quarantäneregeln in London quantifizieren. Oder man spricht darüber, ob man den Leuten wieder, und das ist ja auch ein Wahlkampfthema letztendlich, wenn Markus Söder auch sagt, er möchte das in München ermöglichen, merkt man ja, dass Fußball einfach in der Bevölkerung zieht als Wahlkampfthema.
Ja, klar.
Ich glaube auch, wenn der Wahlkampf nicht so nah wäre, wäre das jetzt auch nicht so eine super aufgeheizte Debatte darüber, ob die Leute wieder in Massen live Fußball schauen können.
Ja.
Aber also wie gesagt, ich würde es abwarten. Also wo zieht man die Linie? Ne? Wären 15.000 okay, wären 45.600 okay. Aber ich glaube, wenn es jetzt einmal was Schlimmes passiert, so doof das jetzt auch klingt, hast du halt jetzt den Warnschuss. Und dann passiert es jetzt zu einer Zeit, wo es vielleicht ein bisschen abgeflachter ist als im Februar.
Ja.
Und dann lernt man hoffentlich daraus.
Ja,
hoffentlich muss man nicht daraus lernen, aber Genau.
Genau, wir werden es ja sehen. Also was wir derzeit erleben, halt eben auch hier in Deutschland, sind diese sogenannten saisonalen Effekte. Das heißt, der Impffortschritt in Deutschland kann ja eigentlich kaum so schnell sein, wie die Inzidenzen runtergehen. Also wir gehen jetzt so langsam auf die 5 zu. Das ist ja schon einigermaßen erstaunlich, eingedenk des Verhaltens der Leute da draußen. Es ist schön, es ist wunderbar, wir alle freuen uns darüber. Aber ein bisschen überraschend ist es auch. Das heißt, das, was jetzt passiert, kann man sich vermutlich am ehesten wirklich im Juni 2021 leisten und nicht im September. Aber klar, also was soll man dazu sagen? Jetzt mal, um das Sportliche mal kurz abzudecken. Ich weiß ja gar nicht, verfolgst du eigentlich gerade die Spiele oder interessiert es dich überhaupt nicht?
Ich habe einen Vater, der felsenfest davon überzeugt, dass Deutschland ins Finale kommt. Und deswegen glaube ich einfach mit ihm daran, weil ich diese Euphorie ganz toll finde.
Ja.
Aber mehr kann ich dir jetzt auch fachlich nicht dazu geben, sorry.
Okay, verstehe. Das heißt, du kannst jetzt den möglichen Achtelfinalgegner England, denn die sind ja tatsächlich dann doch weitergekommen, kannst du jetzt für uns auch nicht dekodieren und sagen, wie kann Deutschland England im Achtelfinale schlagen? Klammer auf, sofern wir überhaupt weiterkommen, was ja noch gar nicht sicher ist. Wir müssen ja heute noch gegen Ungarn gewinnen.
Nee, das überlasse ich dir. Das überlasse deine Expertise, höre ich dir lieber zu.
Okay, pass auf, dann sage ich jetzt, wie es ist. Ich gehe davon aus, dass Deutschland heute ziemlich deutlich gegen Ungarn gewinnen wird, weil sie gut drauf sind nach dem Portugal-Spiel. Und es kann tatsächlich passieren, man muss die Konstellation abwarten, dass Deutschland im Achtelfinale auf England trifft. Und England ist ja zum Beispiel eine dieser Mannschaften, gegen die wir Deutschen immer sehr gut ausgesehen haben, wie auch gegen Portugal. Deswegen wird Jogi Löw dann auch gegen England sehr selbstbewusst auftreten. Und in diesen Situationen, wenn Jogi Löw nie reaktiv aufgestellt hat, haben wir dann auch meistens gut gespielt. So, das ist jetzt ganz viel aus der Glaskugel gewesen, aber ich weiß ja, dass viele HörerInnen von uns genauso sowas ja auch erwarten. So, having said that.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Macrons empfangen Biebers, Hailey in bauchfreiem Kleid. Auch das berichtet NTV. Der kanadische Popsänger Justin Bieber und seine Ehefrau US-Model Hailey Bieber wurden am Montag von Frankreichs Präsident Macron und dessen Frau Brigitte im Élysée-Palast empfangen. Es ist wohl so, dass Justin Bieber um das Treffen gebeten habe, um Themen besprechen zu können, die, Zitat, mit der Jugend zu tun haben. Und Hailey Bieber soll dabei, nein, sie soll nicht, sondern es gibt ja Fotos, sie war bauchfrei. Siehst du, hätten sich mit dem thailändischen König getroffen, wäre er bauchfrei gekommen. Was will denn Justin Bieber mit Macron besprechen? Also wie kommt es denn? Also diese Konstellation ist mir ja nun völlig neu.
Also das ist völlig absurd. Ich dachte am Anfang so, okay, geht es um irgendwelche Welttourneen, die irgendwie besser geplant werden müssen, damit junge Leute endlich das immer noch in den Charts tobende Album von Justin Bieber live hören können. Dann habe ich mich darüber aufgeregt, dass dieser Sexismus über dieses bauchfreie Kleid, like who cares, ja. Ich dachte, wir leben in Europa. Das war so der erste Effekt, den ich dahinter als gelesen habe. Und dass Macron auch, also sorry, nicht Besseres zu tun hat in Zeiten, wo sein Land auch sehr mit den Corona-Folgen wirtschaftlich zu kämpfen hat, als die Biebers zu treffen, die ja nicht mal einen Nationalbezug haben zu Frankreich, aus der Promi-Liga. Gerade nach irgendwie Regionalwahlen, die gezeigt haben, dass die Franzosen völlig Bezug verloren haben zu den nationalen Parteien, die eigentlich total in den letzten Wahlen total präsent waren. Das finde ich viel schlimmer. Und das bestätigt auch, dass ich das Gefühl habe, dass Macron so den Bezug zu seinen Leuten nicht so krass im Griff hat, um ehrlich zu sein.
Aber bei diesen vielleicht war es aber auch ein strategisch cleverer Move, denn bei diesen Regionalwahlen war die Beteiligung der Jugend ja vor allen Dingen so wahnsinnig niedrig. Vielleicht hat er gedacht, wenn ich mich jetzt mit Justin Bieber treffe, dann setze ich mich bei denen aber so richtig auf die Karte. Ne? Vielleicht war es ja auch das.
Boah, ob da Justin Bieber die richtige Devise ist, bei den finanziellen und bei den bildungspolitischen Problemen, die dieses Land hat, würde ich jetzt bezweifeln. Ja. Aber wenn Macron denkt, dass es hinhaut, vielleicht begeistert es ein paar Leute, aber ich glaube gerade die akademisierte Jugend, die ist viel saurer auf Macron, als dass das Bieber richten könnte.
Nach den Bildern hat Armin Laschet natürlich panisch bei Justin Bieber angerufen, wurde aber schon 6-mal weggedrückt. Also das wird möglicherweise vor der Bundestagswahl nichts mehr werden. Und wir kommen wie soll ich das jetzt sagen, dem weiblichen Justin Bieber der frühen 2000er.
Papala Paparazzi.
The campaign to hashtag Free Britney sparked pop culture's biggest mystery. Will she give fans the answers in court? Das schreibt CNN. Der langen Rede kurzer Sinn. Britney Spears wird heute vor Gericht auftreten, denn es geht ja immer noch darum, dass sie ihrem Vater die Vormundschaft über sich selbst entziehen möchte. Da ist sie mehrfach dabei gescheitert. Und ist Britney Spears so eine Art Prinzessin Latifah des US-Pop, die von ihrem Vater entmündigt, ja fast schon gefangen gehalten wird? Wie verfolgst du diesen Fall?
Ich muss sagen, ich bin in dieser TikTok-Conspiracy-Theory-Bubble total drin.
Ach geil.
Und dann gibt's immer so alle 5 Minuten auf meiner For You-Page poppt dann so ein Video auf, wie Britney Spears völlig mit ihrem Make-up verschoben und irgendwie schwitzig steht und irgendwelche Videos macht, die total skurril sind,
ja,
und die mich immer darin bestärken, dass sie Hilfe braucht.
Ja.
Eigentlich hoffe ich immer in diesen Momenten, dass dieser Conservatorship von ihrem Vater keine Realität ist, weil ich denke, wie krass kann das sein, dass das Internet auf TikTok jetzt so viel Druck gemacht hat, auch mit dem Free Britney Movement, was besonders über Instagram und TikTok so seinen Lauf genommen hat,
ja,
dass das jetzt so ein riesiges Thema ist. Und ich dachte, ey, was wäre passiert, wenn wir 2007 oder 2008 diese Social Media Bubble gehabt hätten,
ja,
die das so konstant in den Vordergrund geschoben hätte. Ich bin davon überzeugt, dass das alles stimmt. Und hoffe, dass wir morgen so einen Befreiungsschlag bekommen und dann diese ganze Story online ist und man sich 5000 Videos auf YouTube zu einer Analyse über diese Theorie reinziehen kann.
Ja, aber glaubst du ernsthaft, dass sich ein Gericht von irgendwelchen TikTok-Kampagnen überzeugen lässt und sagt, na, wenn ihr das bei TikTok schreibt, dann ist das natürlich kein Thema. Dann kriegt Britney quasi ihr Leben zurück, muss man ja fast sagen.
Ich meine, der Druck war so groß, dass es diesmal ja geschafft hat, dass es so weit kommt wieder. Weißt du, was ich meine? Also dementsprechend kann ich mir vorstellen, wenn es so ist, und wenn die Grundlagen ihrer psychischen Gesundheit es hergeben, dass falls ihr Vater es abgeben kann, dann passiert, dann ja. Also, und selbst wenn nicht, wird danach dieser Druck nicht nachlassen. Es ist ja auch eine riesige finanzielle Sparte, Britney Spears und Free Britney.
Das gibt's doch gar nicht.
Extratipp.de, tolle Seite, berichtet, TV-Hammer. Harpe Kerkeling soll Nachfolger von DSDS-Star Dieter Bohlen werden. Dieter Bohlens Ersatz beim Supertalent steht in den Startlöchern. Harpe Kerkeling soll den Posten als Juryboss übernehmen. Ja, also Witzigkeit kennt keine Grenze. Das ist ja interessant. Harpe Kerkeling will also zurück ins Fernsehen und bekäme dann die Aufgabe des Chefjurors. Das ist interessant. Also Harpe Kerkeling und Fernsehen. Man erinnert sich ja an den Film Kein Pardon. Und da hat Harpe Kerkeling ja damals als Peter Schlönske quasi jemanden gespielt, der den langjährigen Star einer populären Show ersetzt. Der Typ quasi, der damals als frauenverachtender Widerling untergebene Tritts und sich durch die TV-Szene schnort, ohne zu merken, dass seine Zeit vorbei ist. Das ist natürlich, also diese Parallelen sind, also das ist ja, weiß gar nicht, wie ich da drauf komme. Liebe Grüße an Dieter Bohlen an dieser Stelle. Kann Harpe Kerkeling das Supertalent retten?
Also prinzipiell bin ich ein riesiger Fan und man hat ja alle 4 Tage hat man ja so eine Meldung auf, dass RTL irgendjemanden von irgendwo wieder gekauft hat, am meisten von den Öffentlich-Rechtlichen.
Das ist richtig.
Das heißt, Harpe Kerkeling war jetzt auch nicht so eine krasse Überraschung, also es war die Frage, wer so kommt. Retten, das würde ich mir jetzt nicht rausnehmen, bewerten zu können, aber ich hoffe es, weil ich ihn, glaube ich, durchaus gerne sehen würde und vielleicht dann nochmal RTL anschaue, aber
Ich habe jetzt nur durch diesen Harpe Kerkeling Twist habe ich natürlich die ganze Zeit jetzt Dieter Bohlen als Heinz Wäscher, weißt du, wie er dann so ja, ich mache das seit 30 Jahren, ich bin nicht einen Tag krank gewesen, ihr seid nur krank, ihr, wie ist das denn? Das ist das California Gelb, du, da sehe ich ja aus, als hätte ich Gelb so, mach mal das Arizona Blau, du, so halt, ne, mega geil, du, das, die hat falsch mitgeguckt, der dumme, lustige Glückshase, der soll das ist jetzt natürlich in meinem Kopf und das wird mich den ganzen Tag nicht mehr verlassen, aber ich finde es also generell einfach gut, wenn Harpe Kerkeling zurück im Fernsehen ist,
ja.
Das kann einfach gar nicht schlecht sein. Das finde ich irgendwie gut und das bringt natürlich auch eine völlig neue Harmonie in diese Show. Von daher drücken wir mal die Daumen und irgendwer wird ja dann wahrscheinlich dann auch auftauchen und dann die persönliche Glücksmelodie summen,
ja,
als angehendes Supertalent. Und so weiter und so fort.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
AP News berichtet, NASA sends Squid from Hawaii into space for research. Also ein Dutzend Baby Oktopoden werden jetzt gerade via SpaceX auf die internationale Raumstation geschossen. Dort sollen diverse Experimente an ihnen ausgeübt werden, um herauszufinden, inwieweit sich diese Raumflüge auf das Immunsystem auswirken. Und dann kommen sie irgendwann im Juli, kommen diese Space-Kraken, kommen dann zurück auf die Erde. Und da muss man sich natürlich jetzt die Frage stellen, was passiert da? Wir haben natürlich Bilder von Alien im Kopf, wo der Krake einem dann direkt im Gesicht hängt. Wie beruhigend sind solche Meldungen?
Also ich finde weitergehende Wissenschaft und Forschung immer gut. Und mit Blick auf die Klimakrise sind das auch so viel Good News, wenn man das Gefühl hat, da wird jetzt irgendwas erforscht, um uns die Lösung zu bieten, dass wir in 20 Jahren doch abhauen können. Dementsprechend finde ich solche News jetzt nicht furchterregend. Ich habe nicht das Gefühl, dass da was ganz Schlimmes zurückkommt. Und wenn, habe ich das Gefühl, würde ich es jetzt auch nicht unbedingt sehen.
Ja, das ist absolut richtig. Also da werde ich mir jetzt wieder viele zum Feind machen. Für mich kommt ja so ein Krake, gehört ja eigentlich grundsätzlich in die Fritteuse. Deswegen fry me to the moon. Das ist das schlimme Schicksal von Pulpos. Die sind ja hochintelligent, aber sie sind leider auch wahnsinnig schmackhaft.
Ja.
Und deswegen, ja, also ich würde diese Kapsel im Zweifel abfangen und dann einfach aber... Apropos Kapsel, ich glaube, die Kapsel, auf die sich derzeit das ganze Land konzentriert, ist die von Thomas Müller. Ist die Kapselverletzung, wie schlimm ist sie? Aber gut, also er wird wahrscheinlich heute nicht auflaufen. Jasmin, wir haben es bereits hinter uns. Ach so, eine Sache ist noch ganz wichtig.
Das gibt's doch gar nicht.
Meine Oma Lore wird heute 96 Jahre alt. Alles Liebe zum Geburtstag, liebe Oma. Hab dich lieb, Süße. Bleib fit. Wir wollen ja noch den 100. feiern. Das muss ich ja noch hinten anschicken. Das ist ja wohl völlig klar. Und ich komme die Tage vorbei, um dich zu herzen und zu drücken. So. Und dich auch, Jasmin. Aber das dauert noch ein paar Tage. Ich komme erst im Herbst vorbei, weil bis dahin hast du allein schon des Wetters wegen wahrscheinlich zu schlechte Laune. Das will ich nicht riskieren. Aber ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du wieder dabei gewesen bist. Und es ist doch völlig klar, dass ich und wir alle möchten, dass du auch bald wiederkommst.
Ja, ich danke und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir
und
auch.
Und auch einen lieben Geburtstagsgruß von mir.
Sehr gut. Ja, sehr schön. Jasmin, ich wünsche dir noch einen schönen Mittwoch, allen anderen auch und ein schönes Spiel. Und bis denn. Ciao.
Bis dann, ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Was haben wir eine Scheißangst?
Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands.
Mann, haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht.
Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das Robert-Koch-Institut und Bill Gates...
Und Ken Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen.
Wow, das ist jetzt aber ganz schön dark. Ich kenne Jebsen noch ganz anders.
Er hat schwarzes Haar und buschige Augenbrauen. Seine Stimme ist laut und aufdringlich. Er macht einen ziemlich brutalen Eindruck.
Diese jungen Menschen haben seit Wochen nichts mehr gegessen. Und ich frage jetzt einfach mal hier in die Gruppe, habt ihr vielleicht Hunger? Wollt ihr mal Kekse oder Plätzchen probieren, ja oder nein?
Ja! Damals, da war er der wildeste, der innovativste Radiomoderator Deutschlands. Er war der Rockstar und ich... war Fan.
Was ist mit Ken Jebsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt in Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns auf die Friedensmahnwachen von 2014. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. The US government behind the greatest and most horrific act of 9/11, a happy birthday Terrorlüge. Du bist 10 Jahre alt. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington DC. Und sie führt uns nach Russland.
Einfluss nehmen auch auf den Ausgang der Wahlen.
Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und Wunderheiler. Um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und YouTube-Millionäre.
Der Graben des Vertrauens in staatliche Institutionen.
Ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht.
Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. Mein Name ist Kaschrau Beros. Das ist Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Ab dem 13. Juni jede Woche im Radio, in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.